C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Am 21. Jänner 2020 hat im C3-Zentrum für internationale Entwicklung eine Konferenz zum folgenden Thema stattgefunden: Understanding the Migration Vocational Education Nexus – Constraints and Potentials. Ich war für C3 Radio dabei und berichte in unserer heutigen Sendung darüber. Es begrüßt Sie Jürgen Planck. Die Abkürzung TVET steht für Technical and Vocational Education. Vocational Education ist mit Berufsbildung zu übersetzen. In den letzten Jahren ist Berufsbildung im Kontext mit Flucht und Migration für politische Stakeholder ins Zentrum des Interesses gerückt. Eine bessere Berufsbildung, so die Prämisse, könnte in den sogenannten Entwicklungsländern für ein besseres Leben sorgen und so Migration aus Armut entgegenwirken. Die Konferenz im C3 hat Forscherinnen und in Entwicklungsprojekten Tätige zusammengebracht. Ein Ergebnis der Konferenz kann man schon vorwegnehmen. Es hat sich gezeigt, wie komplex das Thema ist und dass es keine einfachen, überall anwendbaren Ansätze gibt. Keynote-Speaker war am 21. Jänner Volker Wedekind von der Universität Nottingham. Sein Arbeitsschwerpunkt: TVET Policy in Africa und die Bedeutung von TVET im Kontext mit Migration. Wedekind ist zudem beim UNESCO-Projekt Bridging Innovation and Learning in TVET involviert. Hören Sie im Folgenden Ausschnitte aus seinem Keynote-Speech, aus einem Interview, das ich mit Wedekind geführt habe, und aus einem Workshop, der sich als Teil der Konferenz mit dem Kontext Bildung und Flucht auseinandergesetzt hat.
We don't have any consistency across the world in terms of our understandings of vocational education, partly because how vocational education has developed in different parts of the world is very, very different. So when we talk about a concept like TVET, we often don't have a common language for speaking about it. And so vocational education operates at all sorts of different levels in different institutional types in different places. It's focused either on the learner or the employer in different places. Sometimes it's integrated into the schooling system or connected into higher education. In other places, it's narrowly understood as an intermediate kind of category. Sometimes it's focused on particular occupations and not other occupations. So there's a huge variety. So if we're thinking about policy and international development, if we come into that thinking that we have a model of vocational education understanding, what often happens is either miscommunication about what the actual phenomenon is that we're engaging with, or an attempt to transfer a particular model from one society into another, which usually doesn't work.
In seinem Keynote-Speech führt Volker Wedekind aus, dass die unterschiedlichen Definitionen von Vocational Education es schwierig machten, Programme dafür zu entwickeln. Investitionen in Vocational Education wären früher, etwa von der Weltbank, als Investitionen mit wenig Impact angesehen worden. Auch koloniale und postkoloniale Zusammenhänge seien in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, so Wedekind. Wie wäre denn Ihr Vorschlag für eine Definition? Wie würden Sie denn definieren?
Ich denke, dass man braucht eine umfangreiche Definition, weil es so verschieden ist in verschiedenen Kontexten und dass man nicht, wenn man sagt, es sind nur für Berufe, die, sag mal, technische Berufe sind, das würde in vielen Ländern nicht das System beschreiben. Und in manchen Ländern ist Vocational Education wird an Universitäten oder Fachhochschulen oder Polytechnics angeboten. In anderen Ländern sind es Vocational Colleges. Also man kann das nicht definieren durch Niveau oder Institutionsform oder irgend sowas. Also ich denke, man muss einfach eine ziemlich große, grobe Definition haben.
Beim Uganda-Beispiel, das Sie ja kennen, was funktioniert dort gut im Kontext von unserem Thema heute?
Also da sind manche Berufsschulen zum Beispiel, die also sehr gute Programme haben, hochqualitätsmäßig. Die haben pädagogisch gute Lehrer und so weiter. Und es ist öfters der Fall, dass dann, sagt man, ein Schulleiter ist, der diese Art Koordination fördert. Und der bringt dann diese verschiedenen Entwicklungsorganisationen, Partner zusammen und sagt, also für unsere Schule brauchen wir dies, dies und dies. Könnt ihr uns da helfen? Und die kontrollieren irgendwie das Programm, werden also nicht von außen. Aber das sind leider, was wir erfahren haben, ist, dass das meistens nicht die Regierungsschulen sind, also die offiziellen. Das ist öfters eine kirchliche Organisation oder eine private Organisation, irgendwie nicht für Profit, weil sie dann etwas unabhängig sind und nicht durch die Bürokratie von der Regierung. Ja, also sie sind einfach da ein bisschen mehr befreit und können das also kontrollieren. Wenn man sowas mit der Regierung und mit den Regierungsschulen auch machen könnte, dann könnte man das ganze System etwas verändern. Und das, also wenn man diese Beispiele, wo das funktioniert, benutzt als Beispiel, dann könnte man, glaube ich, viel mehr mit dem Geld, was investiert wird, schaffen. Aber das braucht auch einen politischen Willen und der ist öfters nicht da.
Aber es gibt ja auch die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO bis 2030, in denen Bildung und lebenslanges Lernen ein ganz wichtiger Punkt ist. Inwieweit haben Sie da eine Hoffnung, dass dieses Framework sozusagen, dieses Ziel der Bildung, auch der Vocational Education, befördert?
Das hängt auch wieder sehr vom Kontext ab, wie ernst diese UNO Sustainable Development Goals genommen werden, in welchen Ländern. Also das wird sehr verschieden aufgenommen. In Uganda wird das sehr viel besprochen, aber ob das, doch, es hat einen Einfluss, aber ich würde sagen, dass man muss auch vorsichtig sein mit diesen sogenannten Targets und so, dass das nicht, dass die Entwicklung des einheimischen Systems irgendwie ablenkt, nicht? Also dass man hat manche Fälle, wo, sag mal, in diesem Target stehen, dass alle, sag mal, einen Computer haben sollen. Und dann wird sehr viel investiert in diese Computer. Und dann gehst du in diese Berufsschulen, die irgendwo in ländlichen Gebiet sind, wo eigentlich keine Wirtschaft ist, die Computer braucht. Und da sitzen die einfach und werden nicht benutzt, weil es eigentlich nicht relevant ist. Während wenn die, sag mal, für die Agrarwirtschaft oder irgend sowas, Traktor oder so was hätten, würden sie viel mehr davon haben. Also man muss, glaube ich, vorsichtig sein, wie diese Targets benutzt werden für Investitionen und so.
Sie haben auch beim Global Education Monitoring Report mitgearbeitet, der sich in seiner letzten Ausgabe insbesondere mit Migration beschäftigt hat.
Genau.
Was nehmen Sie denn aus diesem Bericht mit, was für unser Thema auch relevant sein könnte?
Besonders für TVET ist da noch eigentlich sehr wenig gute Informationen über Migration und das Verhältnis zwischen TVET und Migration, außer in europäischen Ländern, wo eigentlich gibt es ziemlich viel Wissenschaft. Aber in Entwicklungsländern, in Refugee-Camps und so weiter, wissen wir eigentlich sehr wenig über die Rolle von TVET.
In seinem Keynote-Speech sagt Volker Wedekind zum Forschungsstand in Bezug auf TVET.
Small literature around actual shifts in the curriculum to try and adjust to the needs of migrants. It tends to be add-on and top-up rather than actually saying, let's rethink how we actually do our vocational education. Training for teachers, providing subsidiary support around mental health and well-being for students, career guidance, those are areas, and then supporting accessing work and work experience. So we do know something about those things in developed countries, supporting migrants who come into those societies. And there is a small literature and small amount of research around work in, for instance, refugee camps and vocational education and those sorts of spaces in places like Kenya, Uganda, Jordan, and so on, Bangladesh. There is one very interesting study by Van Diemen from the Netherlands, recently published, where she was looking in Uganda around the choices that young people make in terms of whether they migrate or not. The headline finding basically is that having access to TVET or not actually has very little effect on whether people choose to migrate or not. So she was trying to explore if people are enrolled in TVET programs and are given structured support into workplaces, will they change their mind about leaving the local community? So she had control groups and she had students who were in those programs, and there's very little difference between them. So the decisions that people make around whether they choose to migrate or not are not based on whether they have the skills or opportunities necessarily in the local labor market. There's a whole range, very much like the model around migration that I showed earlier, around the different kinds of reasons that people make choices. And a lot of it is also about their own capacity to imagine another world and another life. And so whether you go into a vocational institution or not doesn't necessarily change that. But what she argues for is that we need to have a much better understanding of the range of livelihood assets. So it's not just about work, it's about what the conditions of people's life is in that space. And that's much more than just the TVET or what a TVET institution can offer.
Wo würden Sie ansetzen in der Forschung jetzt? Welche Fragen wären jetzt die nächsten, die sozusagen brennend sind?
Also ich würde besonders viel mehr über südliche Migration und die Verhältnisse zwischen Entwicklungsländern, die Leute in andere Entwicklungsländer entweder als, also in manchen Fällen als Flüchtlinge, aber auch nur einfach durch Migration, wie dieses Berufsbildungssystem in diesen verschiedenen Ländern dieses unterstützen kann und dass man auch viel mehr so Circular Migration dadurch unterstützt. Da gibt es Fälle, zum Beispiel die Philippinen, die haben mit den arabischen Ländern Verhältnisse entwickelt, weil sehr viele Filipinos in Emirates und so arbeiten, dass die verschiedene Kurse und so für diese Arbeit entwickelt haben in den Philippinen. Und dadurch können sie auch viel mehr dieses Modern-Day Slavery und so verhindern, weil da viel mehr Kontrolle jetzt mit drin ist. Und so welche Verhältnisse, denke ich, sind sehr positiv. Also, dass man nicht versucht, Migration zu verhindern durch TVET, aber dass man das irgendwie auf mehr regulated macht. Ich denke, das ist ein brennendes Topic, wo man viel mehr drüber forschen könnte. Ich denke auch mit Flüchtlingen. Die meisten Flüchtlinge in der Welt sind in Entwicklungsländern, Kenia, Bangladesch, Jordanien und so welche Länder. Und also die Fragen da sind anders als Flüchtlinge in Schweden oder Deutschland oder Österreich und so weiter. Und da gibt es sehr wenig Forschung bisher. Und das wäre auch also sehr wichtig, dass wir da mehr drüber wissen und welche Programme. Es gibt viel für Flüchtlinge, für normale Schulsysteme, für Kinder und so. Da gibt es viel Arbeit, viel Geld und auch viel Forschung. Aber über Erwachsenebildung und für Berufsbildung und so welche Sachen sehr wenig. Also da wissen wir eigentlich gar nichts, was die brauchen, was nützlich wäre für das Leben in den Camps, weil öfters bleiben Leute über Jahrzehnte da. Also man kann nicht mehr denken, dass das nur kurzfristig ist. Aber auch wenn sie wieder zurück zum Heimatland gehen, was sie da brauchen. Und nicht nur beruflich, aber auch psychologische Unterstützung und so welche Sachen. Also.
In der Arbeitsgruppe, in der ich war, kam dann auch das Thema auf, welche Stakeholder arbeiten überhaupt in diesem ganzen Feld zusammen. Und es kam auf den Tisch, dass da nicht unbedingt immer alle gut aufeinander abgestimmt arbeiten. Dass also die lokalen Ministerien eine andere Agenda möglicherweise haben als die NGOs vor Ort. Oder als das österreichische Außenamt, das auch ein Programm fördert, zum Beispiel. Wie würden Sie denn diese Einbindung von Stakeholdern sehen, damit Vocational Education in einem Developing Country Kontext bestmöglich funktioniert?
Wie man das organisiert, ist mir nicht unbedingt klar. Aber es ist sehr wichtig, dass man viel mehr Kooperation zwischen diesen verschiedenen Stakeholders hat. Und es ist öfters, dass selbst im Land die verschiedenen Regierungsdepartements nicht untereinander irgendwie kommunizieren und besonders sehr wenig Koordination haben zwischen ihren Programmen. Und dann kommen dann verschiedene. Und es ist nicht nur die Österreicher, es sind dann auch praktisch jedes europäische Land. Wenn ich an ein Land wie Uganda denke, da fährt man eine Straße entlang, man sieht einfach, jedes Zeichen hat Belgien, Frankreich, England und so weiter. Und die haben alle ihre eigenen Programme und haben alle verschiedene Interessen und arbeiten mit derselben Regierung und es wird nicht zusammengebracht. Also wie man das organisiert, das muss man wohl im verschiedenen Kontext verschieden machen. Also das ist vielleicht in Uganda anders als in Südafrika, sag mal. Aber ich denke, dass diese Roleplayer müssen zusammen um den Tisch sitzen und sagen, was machen wir hier? Was wollt ihr im Land überhaupt? Und wie können wir euch dabei helfen?
Bettina Fellmer arbeitet in Bonn für die GIZ, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Die GIZ ist zum einen in beratender Funktion für politische Entscheidungsträgerinnen tätig, zum anderen setzt sie selbst Projekte in Ländern des Südens um. Fellmer leitet das Projekt Skills for Reintegration, das in Niger, Gambia, Kirgisistan und Mexiko umgesetzt worden ist.
Ich habe eine Analyse gemacht für eine bestimmte Region. Da haben wir in einer ganz kleinen Region gearbeitet, wo es um malische Migranten ging. Also nicht Migranten aus Europa, sondern praktisch in dem sogenannten Süd-Süd-Kontext. Haben da auch geguckt, was ist da sozusagen in der Region gebraucht. Haben eigentlich genau das Gleiche gemacht. Haben ein Tibet-Institut aufgestärkt, haben Lehrer ausgebildet und haben Curricula entwickelt und umgesetzt. Da waren die Kurse noch sehr viel kürzer. Das waren zwischen 4 Wochen und 2 Monaten Kurse. Ganz einfach, weil es dort eben auch die Menschen nicht für ein Jahr sich verpflichtet hätten, einen Kurs zu machen. Und auch, weil es nicht nur junge Leute waren. Es ging dann durchaus so, bis 30-Jährige haben an diesen Fortbildungen dann auch teilgenommen, die eben teilweise auch schon Familien und so hatten. Wir haben für die Maßnahme im Niger, also das war sozusagen diese Kurzzeit-Tibet-Maßnahmen, haben eine Evaluierung gemacht. Das ist auch schon nämlich schon abgeschlossen, dieser Pilot. Also wir haben Interviews gemacht und haben auch Project Reports berücksichtigt. Vielen ist es dadurch gelungen, durch diese Kurzzeitmaßnahmen wirklich eine Berufstätigkeit zu finden. Sie sind sehr zufrieden. Vielen hat es dazu beigetragen, dass sich ihre Lebenssituation verbessert hat und eben auch ihr Einkommen verbessert hat.
Dann erzählt Bettina Fellmer vom Projekt in Kirgisistan, das Menschen adressiert, die zum Teil 20 oder 30 Jahre lang in Russland als Gastarbeiterinnen tätig gewesen sind.
Ähnliche Ergebnisse haben wir auch in Kirgisistan gesammelt, dass wirklich 93% dort bleiben wollen. Alle sagen, es geht ihnen eigentlich besser und immerhin 2/3 sagen, dass sich ihr Einkommen verbessert hat. Da haben wir angesetzt, dass wir gesagt haben, wenn man 20 Jahre irgendwo gearbeitet hat, dann kann man irgendwas. Und haben dann mal geguckt, was sind das eigentlich für bestimmte Sachen. Da war viel im Bausektor, wie Stuckateur oder Verputzer oder Maler oder sowas. Und haben sozusagen zusammen mit den Bildungsinstitutionen dort nachträgliche Zertifizierungen für diese Qualifikationen angeboten. Dass sie sozusagen dann über ein Zertifikat in dem Land, in Kirgisistan, verfügen und sich offiziell bewerben können. Das hat recht gut geklappt. Wir haben dann noch eine weitere Sache gemacht, dass wir gesagt haben, wir müssen die Leute auch in den Arbeitsmarkt bringen. Es gibt dort eigentlich keine funktionierende Arbeitsmarktvermittlung, keine Arbeitsvermittlung, und haben eine kleine App entwickelt, wo sich sozusagen Anbieter von Arbeit und Arbeitssuchende sozusagen nach Tinder-Manier zusammenkommen.
Und über das Projekt Skills for Reintegration in Gambia führt Bettina Fellmer aus.
In Gambia ist dann, das ist eben auch der einzige Pilot, wo es wirklich darum geht, Menschen aus Europa, aus Deutschland praktisch wieder zu reintegrieren. Da haben wir vor Ort dann erstmal gesagt, was ist eigentlich der Arbeitsmarkt in Gambia. Was wird eigentlich gebraucht, wenn wir jetzt mit Ausbildung und Tibet da eben ankommen wollen? Weil das ist auch, weil wir jetzt auch schon viel über Tibet geredet haben, wir reden in diesem Fall eigentlich nicht mehr von alleingestellten Tibet-Maßnahmen, Berufsbildungsmaßnahmen, sondern wir sagen eigentlich immer, wir wollen Beschäftigungsförderung machen. Also wir reden eigentlich gar nicht mehr über berufliche Bildung, sondern es wird immer eigentlich in Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt gesehen. Und dafür muss man eigentlich den Arbeitsmarkt kennen, bevor man eben Berufsbildungsprogramme entwickelt. Das haben wir dort gemacht. Wir hatten vorher praktisch auch ausgewählt, dass wir mit der staatlichen Berufsbildungsinstitution dort zusammenarbeiten wollen und insbesondere einen extern, also außerhalb der Hauptstadt gelegenen Standort eigentlich fördern wollen. Also ein ziemlich brachliegendes Institut, aber wir hatten vorher analysiert, die Hauptmigration entsteht in den ländlichen Gebieten, weil die Chancen, dort eine Arbeit zu finden, eben noch sehr viel geringer sind als in der Hauptstadt. Es ist sogar so, dass häufig eben es eine zweistufige Migration geht, zuerst in die Hauptstadt und dann praktisch Richtung Europa. So dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich im ländlichen Raum beginnen und haben uns eben dieses kleine Institut rausgepickt, haben in einem zweiten Schritt dann gesagt, also auch in diesem, das müssen wir aufbauen. Wir haben einige Renovierungsmaßnahmen durchgeführt, wir haben Lehrer fortgebildet und bilden sie noch fort in Kooperation mit einer deutschen Lehrerfortbildungsinstitution und wir haben die entsprechende Analyse erstellten Bedürfnisse, haben daraus Curricula entwickelt und setzen zurzeit diese Trainingkurse um. Es sind 2 einjährige Kurse. Das ist ein Kompromiss aus dem Bedarf, eigentlich längere Ausbildungen zu machen und diesen ganzen, dass die Leute eben schnell Geld verdienen wollen. Das ist ja auch heute Morgen teilweise schon angesprochen worden. Gut, das setzen wir in Gambia um als Beispiel sozusagen für die Bedarfsorientierung. Was machen wir noch in der Pilotmaßnahme? Eben zu diesem ganzen Thema Do No Harm und Koexistenz zwischen Rückkehrern und lokaler Bevölkerung. Also wir haben ausgewählt, es sind sowohl lokale Bevölkerung als auch Rückkehrer in den Kursen drin. Und jeder konnte sich sozusagen bewerben. Und wir haben jetzt vor Ort sogenannte Entwicklungshelfer, eine Entwicklungshelferin, die konkret eigentlich auch darauf schaut, wie läuft diese Interaktion zwischen Rückkehrern und lokaler Bevölkerung und die das so ein bisschen befördert, dass sozusagen die Interaktion in Gang kommt. Und die ersten Erfahrungen, das läuft jetzt seit 3 Monaten, sind dann wirklich sehr positiv.
Sagt Bettina Fellmer von der GIZ in Bonn. Damit noch einmal zurück zu Volker Wedekind von der Universität Nottingham.
In der Arbeitsgruppe, in der ich war, haben wir gehört, dass von 500 Menschen, die als Rückkehrer unterstützt wurden nach Afghanistan und Iran, die da auch ein bisschen Geld bekommen haben, nur ein einziger dieses Geld in seine Fortbildung investiert hat. Die anderen haben sofort Businesses gestartet, Microcredit-artige Investitionen gemacht. Inwiefern sehen Sie denn die Gefahr, dass Education, das ist ja im Englischen und im Deutschen dann eben doch anders, also Bildung und Ausbildung und dass Education dann zusehends zur Ausbildung wird, zur beruflichen Ausbildung und nicht zur Bildung im Sinn von humanistischer Bildung. Ja. Sehen Sie diese Gefahr? Und das wäre ein neoliberaler Ansatz eigentlich, eben zu sagen, was brauchen wir? Und vorhin haben Sie gesagt, es besteht noch zu wenig Information, was brauchen die Menschen, was wollen die Menschen, die in den Flüchtlingscamps sitzen zum Beispiel. Wie würden Sie das sehen?
Ja, also genau wie Sie sagen, das wird immer mehr so technokratisch, nicht? Also wie können wir Migration halten, wie können wir die Leute zurückschicken und die Fragen sind nicht, was brauchen Menschen eigentlich, um ein volles Leben zu leben. Und Berufsbildung und Ausbildung, so welche Sachen sind natürlich wichtig, aber sind nur ein Teil des ganzen Bildungssystems. Und ich finde, man muss das zusammen mit Erwachsenenbildung und auch das ganze Schulsystem und sogenannte Literacy und Numeracy, also so welche Sachen, das muss alles kombiniert werden. Man muss also das alles decken und nicht nur auf eins konzentrieren. Ne?
Sagt Volker Wedekind von der Universität Nottingham. Er ist Experte zum Thema TVET, Technical and Vocational Education. Und er war der Keynote-Speaker der Konferenz, die am 21. Jänner 2020 im C3 zum Thema Understanding the Migration Vocational Education Nexus, Constraints and Potentials stattgefunden hat. Abschließende Hinweise. Zum Thema der Konferenz kann man sich auch in der C3-Bibliothek informieren. Am 19. März gibt es im C3 die Veranstaltung The Role of Cities in Determining the World's Future, Beginn 18 Uhr. Und es läuft bereits die Ausschreibung für den heurigen C3 Award. Dieser entwicklungspolitische Preis wird auch heuer wieder für vorwissenschaftliche Arbeiten und für Abschlussarbeiten zu entwicklungspolitischen Themen vergeben. Informationen dazu und zu allen Veranstaltungen und zur Bibliothek gibt es auf www.zentrum3.at. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Freire Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at.